Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Fest und flauschig, geh gleich wieder los.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geht jetzt wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für ein Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geht jetzt wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Zu Hause.
Komm.
Oh, mal ganz schön.
Jetzt.
Du hast so viel gehamstert, du hast so viel gebunkert, du hast mit zu viel Klopapier an der Kasse geflunkert. Jetzt nur noch Fuß vom Gas und lass die Nudeln stehen. Die Welt, die alte Asi-Bitch, wird sich schon weiter drehen. Du machst mal halblang heute, du sprengst heute die Kette. Baby, komm zurück ins Bett, lass uns gemeinsam Omas retten. Komm, mach mal Stecker raus, fest und flauschig teil. Wir waschen dir die Hand und schließen dich zu Hause ein.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geht jetzt wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geht jetzt wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Hallo liebe Freunde, es ist der 18. März, vielleicht noch der 17., weil Spotify wieder früh hochgeladen hat. Wir begrüßen euch zur ersten Fest und Flauschig Sonderausgabe, kann man sagen, oder Jan?
Ja, weiß ich nicht, wollen wir das Sonderausgabe nennen? Wir haben gedacht, wir sitzen jetzt zu Hause, ich sitze schon seit Donnerstag zu Hause und wir müssen irgendwie unsere Zeit vertreiben und ich glaube, es gibt wahnsinnig viel Redebedarf und wenn man mal ganz ehrlich ist, jede Sendung, immer wenn wir sie abgeschickt haben, wenn sie veröffentlicht wurde und sie nur einen Tag alt war, war eigentlich schon überholt. Es passieren jeden Tag so krasse, unglaubliche Dinge, das Ganze fühlt sich an wie in einem verrückten Film, in dem alle mitspielen müssen. Und deswegen haben wir gedacht, komm, jetzt lass uns zumindest mal die Dinge, die so aufgelaufen sind und die so passieren, täglich besprechen, solange das nötig ist. Und deswegen, wir nennen es einfach weiterhin Fest und Flauschig. Ich will es auch nicht die Lagerkoller-Edition nennen oder sowas, sondern lass uns einfach das Fest und Flauschig nennen. Es ist ja nun mal so. Und
es ist Fest und Flauschig, das läuft nur jetzt gerade täglich, genau. Und ja. Wir teilen so ein bisschen unsere Gefühle zu diesem ganzen Zustand mit euch so ein bisschen, weil ich glaube, manche Leute finden das immer noch merkwürdig und denken immer noch, was reden die da? So schlimm ist das doch gar nicht, Panik mache oder so. Ich glaube, nach der Sendung heute werden wir eines Besseren belehrt sein. Also ich war es schon vorher, du ja auch.
Ja, es gibt viele Leute, die uns E-Mails geschrieben haben, die bei Instagram schreiben, die teilweise im Ausland festsitzen. Liebe Grüße nach Peru, wo teilweise einige Hörer nicht mehr zurückkommen. Die Welt fährt runter in den abgesicherten Modus. So fühlt sich das irgendwie an, also zumindest für mich. Und wir wollen in den nächsten Tagen und in den nächsten Wochen und vielleicht in den nächsten Monaten jetzt hier nicht irgendwie mit großem wissenschaftlichen auftrumpfen. Dafür gibt es andere Podcasts, unter anderem den täglich bei NDR Info laufenden, schon seit 15 Tagen mit Dr. Christian Drosten, dem Leiter der Virologie der Charité in Berlin. Ein Emsländer, der eine lange Zeit im Rheinland gelebt hat und jetzt in Berlin ist, auch Familienvater, also hat nicht nur einen Job, einen heiklen, der gerade sehr gefragt ist, sondern eben auch Privatperson, mit dem wir übrigens reden in dieser Sendung, aber auch nur ganz versprochen, liebe Grüße an die Kollegen vom NDR, nur einmal, um ihn euch vorzustellen und wenn ihr wissenschaftliches Wissen wollt, dann hört NDR Info, die können das besser, die sind seriöser, wenn ihr Kochrezepte wollt, ich habe zum Beispiel heute Frikadellen gekocht, lecker Frikadellen, schön mit einem Lorbeerblättchen drin, mit Kartoffeln, und ganz viel Klopapier als Beilage, weil ich habe wahnsinnig viel im Keller.
Oder wenn ihr mal wissen wollt, wie die Carrera-Bahn auch noch aufzubauen ist, wenn man mal das normale Steckmodul verändern will, dann seid ihr hier richtig. Dann sind wir der richtige Podcast für euch.
Dafür sind wir der richtige Podcast. Genau. Bitte NDR Info hören oder öffentlich-rechtliche Sender gucken oder seriöse private Sender oder Zeitungen lesen. Spiegel Online macht einen greaten Job. Es gibt Journalisten, von denen ich weiß, dass sie sich jetzt schon in A, B-Schichten aufgeteilt haben. Es ist Wahnsinn. Wir werden nicht alles besprechen können in dieser Sendung. Wir fangen heute an mit einem langen
Interview. Ich muss eine Sache erzählen, gleich am Anfang. Mhm. Ich bin ein bisschen aufgepeitscht, Jan. Ich habe mich mit meiner Mutter gerade so dermaßen gestritten am Telefon, weil die morgen noch ins Büro geht und übermorgen. Weil die so ein Pflichtbewusstsein hat und einer ganz anderen Generation noch kommt und das sagt, ja, sind ja nur noch 2 Tage. Meine Mutter geht in 4 Monaten in Rente und rechnet noch so. Und ich habe gesagt, Mama, in den nächsten 2 Monaten gibt es keinen Grund, ins Büro zu gehen und wird es auch keinen mehr geben. Und die glaubt das, glaube ich, noch nicht richtig. Und ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so. Und es ist auch
ziemlich offiziell, menschlich, dass man so ist. Offiziell ist das doch so, dass die Schule ist jetzt. Ja, offiziell ist das so, dass die Schule bis Mitte April erstmal ausgesetzt wird. 2 Monate weiß ja noch keiner, redet noch keiner drüber. Aber alle ahnen, hier passiert gerade irgendwas, wie so ein unsichtbarer Sturm, der auf einen zu. Rollt. Und wir haben echt von Woche zu Woche weniger gescherzt und jetzt sitzen wir hier und denken so, ach du Scheiße, das ist wirklich so, als wäre die Welt, als wäre der Strom aus und du musst den Rechner im abgesicherten Modus hochfahren und alles ist nur noch 640 x 480 Pixel und irgendwie nur den nötigsten Treiber. Und es ist wirklich, ich war gestern einkaufen im Edeka und es ist wahrscheinlich jetzt allen von euch schon mal passiert, dir wahrscheinlich auch schon, du stehst dann da und gehst dann um 15 Uhr einkaufen, weil du ein verschlafener Vollidiot bist und es ist nichts mehr da und die Mitarbeiter sind gereizt, keiner hat einen Mundschutz auf, der an der Kasse sitzt, die Leute sind alle irgendwie wie so betäubt und es gibt kein Klopapier und es gibt kein Reis und es ist alles so und die Mitarbeiter sagen, Leute, das ist bescheuert, das gibt's morgen alles wieder, wir karren hier jeden Morgen 4 Paletten Klopapier rein. Hört auf mit der Scheiße. Und auf der anderen Seite siehst du, dass die Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird, dass Gaststätten zugemacht werden. Spielplätze jetzt ganz frisch seit heute sollen bitte nicht mehr betreten werden. Das ist jetzt verboten, nachdem man erst gedacht hat, ach, lassen wir erstmal noch auf. Nee, bitte zu, weil die Plagen sind Viren und Keimschleudern. Es passiert jeden Tag so viel. Wir wollen euch jetzt das Interview, was wir mit Herrn Dr. Drosten, dem Leiter der Virologie der Charité, geführt haben, nicht vorenthalten. Es ist ein hartes Stück, das sage ich direkt vorweg. Und ich weiß
nicht, ich entschuldige mich für meine dümmlichen Fragen, aber ich bin gerade ein bisschen emotional aufgepeitscht, weil es natürlich echt ein schwieriges Thema ist und ein schwieriger Test wird für die gesamte Gesellschaft. Aber hören wir uns erstmal jetzt das Interview an, oder?
Machen wir. Wir hören uns gleich nach dem Interview wieder und dann versuchen wir die Laune ein bisschen zu heben, wenn das noch möglich ist. Er ist jeden Tag im Einsatz an der Front, kann man im wahrsten Sinne des Wortes sagen, und uns jetzt dankenswerterweise nochmal zugeschaltet, nach einem wahrscheinlich wieder sehr langen Tag. Dr. Christian Drosten, der Leiter der Virologie an der Charité, dem großen Universitätskrankenhaus in Berlin. Schönen guten Abend, Herr Drosten.
Guten Abend, hallo.
Wie war Ihr Tag?
Der Tag, der war wie immer sehr unterschiedlich, sehr durchwachsen. Also es passiert alle 10 Minuten was Neues und man versucht irgendwie so durch diesen ganzen Tag hindurch so einzelne Handlungsstränge noch nachzuverfolgen. Aber es passiert einfach extrem viel und man kriegt die Kommunikation eigentlich kaum noch hin.
Man muss mal dazu sagen, Sie sind eigentlich exklusiver Podcaster bei NDR Info, da sind Sie jeden Tag zu hören. Gestern lief die 15. Folge, da klären Sie jeden Tag in bis zu einer Dreiviertelstunde die Menschen darüber auf, was eigentlich passiert in der Welt. Und das ist tatsächlich auch für, wir haben noch vor 2 Wochen so gescherzt in der Sendung und auf einmal ist das alles so bitterer Ernst und man hat das Gefühl, als würde so eine Schraube angezogen werden. Wo stehen wir denn jetzt heute? Wo stehen wir denn jetzt heute? Doch, das muss man mal so fragen. Wo stehen wir denn jetzt heute?
Am Anfang. Also das ist hier der absolute Anfang der Epidemie in Deutschland. Wir wissen relativ früh über unseren Ausbruch Bescheid in Deutschland, weil wir viel Diagnostik machen. Andere Länder haben das später gemerkt, also relativ zum tatsächlichen Geschehen. Also die haben erst eine ganze Zahl von Toten gehabt, bevor sie dann gemerkt haben, dass schon ziemlich viel Infizierte da sind. Das ist bei uns nicht so. Also wir haben relativ früh gemerkt, dass wir viele Infizierte haben. Und jetzt sehen wir natürlich auch die ersten Toten. Das wird auch leider weitergehen so. Und wir haben aber eben zu diesem frühen Zeitpunkt jetzt das gemacht, was andere Länder im Kalender zur selben Zeit gemacht haben, nämlich eben Shutdown-Maßnahmen, also Isolierungs- und Quarantänemaßnahmen. Das heißt, im Kalender ist es jetzt genau wie Frankreich und zum Beispiel Österreich und andere Länder, Spanien, die jetzt auch solche Shutdown-Maßnahmen verhängen. Aber relativ dazu sind wir früh dran, relativ zum eigentlichen Ausbruchsgeschehen. Darum haben wir in Deutschland, glaube ich, eine gute Chance, dass wir tatsächlich dieses Flattening of the Curve, dass wir das hinbekommen, also die Kurve abzuflachen und dann eben pro Zeit weniger schwere Fälle zu sehen, so viel, dass vielleicht die Intensivstationen noch ausreichen dafür, während wir ja gleichzeitig eben die Intensivkapazität hochfahren.
Herr Drosten, ich hatte gestern noch mal einen Auftritt im Fernsehen. Das war so ein Geisterauftritt und ich bin mit dem Wagen durch Berlin gefahren und ich habe mich selber ein bisschen erschrocken über mich, was für ein Wutbürger ich auf einmal war, weil ich so viele Menschen auf den Straßen gesehen habe und so viele Cafés und irgendwie läuten da so gerade so sehr die Alarmglocken in mir, noch so viele Menschen auf den Straßen zu sehen, auch heute auf den Wiesen. Ich glaube, es ist nicht verkehrt, noch mal eindringlich darauf hinzuweisen, dass das völlig verkehrt ist, das gerade zu machen, oder? Vor allem für unsere deutlich jüngeren Hörer, die wir hier auch haben.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass im Moment natürlich noch nicht ganz strikt kontrolliert wird. Mhm. In anderen Ländern ist das ganz anders. Da kriegt man es wirklich dann mit der Polizei zu tun. Und ich denke, dass hier bei uns in Deutschland da jetzt auch nicht unmittelbar so stark mit Staatsgewalt durchgegriffen wird. Und ich denke, dass auch in den nächsten Tagen mehr der Groschen fällt bei mehr Leuten. Ich merke das immer wieder, und zwar auf allen Ebenen, vom Studierenden bis zum höchsten Politiker. Es dauert ein paar Tage ernsthafte Befassung mit dem Problem, bevor die Verdrängung zumindest ein Stück weit überwunden ist. Jeder will das verdrängen. Man macht sich nicht klar, wie ernst das ist und was da auf uns zukommt. Und klar, also jetzt mal für die jungen Leute, die sich denken, mich betrifft das nicht, die Fallsterblichkeit in meiner Altersgruppe ist 0, irgendwas Prozent und mich wird es schon nicht erwischen. Es ist tatsächlich so, dass diejenigen, die in einem Monat sterben, jetzt gerade frisch infiziert sind. Und da trägt man natürlich seinen Teil dazu bei, wenn man jetzt sich so verhält, dass sich Leute infizieren. Also wenn man zum Beispiel in Kneipen geht, wo man doch ein ganz schönes Risiko hat. Also gerade hier in Berlin gab es ja Ausbrüche, die eindeutig an Clubs anzuhängen sind, wo man also wirklich weiß, die haben sich alle in demselben Club infiziert. Und das wird natürlich auch ältere Patienten treffen, die dann ein hohes Risiko haben, auch zu sterben. Es wird aber auch jüngere Patienten treffen. Auch jüngere sterben an dieser Erkrankung. Man weiß nicht ganz genau, woran das liegt. Es gibt also da jetzt nicht einen eindeutigen genetischen Unterschied oder irgendetwas. Und es gibt auch jüngere Leute ohne Grunderkrankung, die ja schwere Verläufe bekommen. Und das ist schon etwas, das man nicht sieht. Das ist das große Problem. Also man tut heute was in einem Monat die Konsequenzen erst hat. Und das ist einfach zu weit weg. Man kann das nicht miteinander in Verbindung bringen.
Seit Montag sind die Schulen geschlossen in den meisten Bundesländern, ich glaube in allen Bundesländern. Sachsen hat so eine Übergangsregelung, da ist die Schulpflicht ausgesetzt und dann kommt erst, ich glaube morgen oder übermorgen, wirklich die Schließung der Schulen. Aber es sind keine Schüler mehr in den Schulen, die sind jetzt zu Hause. In vielen Familien ist es wirklich so, als würde man auf einmal voll auf die Bremse treten, als würde so die Handbremse reingezogen und das ganze Leben, wie man es gekannt hat, noch letzte oder vorletzte Woche, kommt zum Stillstand und verwandelt sich in so eine Art, ich muss immer denken an früher, als ich mit PCs gebastelt habe, da konnte man immer den abgesicherten Modus hochfahren, bei Microsoft, bei Windows, dass man quasi den Rechner ausmacht und es gab irgendein Problem und dann startet man neu, aber nur mit den nötigsten Treibern und alles nur so 640 mal 480 Pixel. So fühlt sich die Welt gerade an. Ist das bei Ihnen auch so oder sind Sie unserer Zeit voraus und denken Sie jetzt schon oder leben Sie schon in drei Wochen von uns Laien entfernt, quasi gedanklich?
Wenn ich meine Verdrängung überwinde, ja. Dann bin ich gedanklich ein bisschen weiter in der Sache drin. Aber ich bin ja auch nur ein Mensch und habe eine Familie und ein Kind und Eltern. Und dann muss ich das auch verdrängen. Das ist tatsächlich eine sehr schwere Situation, in die wir jetzt reingehen. Und wir können nichts dagegen machen, außer eben jetzt soziale Distanzierung. zu versuchen und so Dinge zu machen wie Intensivkapazität hochfahren, was eben jetzt in den Krankenhäusern läuft. Und sich vielleicht irgendwie immer zu so sagen, naja, wir sind in Deutschland schon irgendwie ganz vorne dran und Hightech-Land und so weiter. Aber auch bei uns wird das ziemliche Konsequenzen haben und in anderen Ländern wird es noch viel schlimmer sein. Wir haben, das muss man sich mal klar machen, ja eine Epidemie, die eigentlich ziemlich parallel läuft in allen Ländern der Welt. Also China hat das zunächst mal so ein bisschen verzögert und dann ist es praktisch zeitgleich ausgetragen worden aus China. Und es kommt jetzt also über den Mittleren Osten, Iran, ein Ausbruch unbekannter Größe im ganzen Mittleren Osten an und da ist eine große Konnektivität nach Afrika. Und Länder, die nichts dagegen machen können, die das also organisatorisch überhaupt nicht hinbekommen, solche sozialen Distanzierungsmaßnahmen zu machen, die überhaupt nicht in der Lage sind zu testen. Afrikanische Länder, wo es also durchaus aber Großstädte gibt, da werden wir Bilder sehen in der Zeit zwischen Juni und August im Sommer, die wir nur aus Kinofilmen kennen. Aus reinen Fantasiefilmen. Da wird es Szenen geben, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Und ich bin mir nicht sicher, was das auch dann bei uns auslöst, natürlich, weil das ist dann sehr emotional. Und so ein Ausbruch, der ungebremst läuft, den haben wir mit diesem Virus noch nicht gesehen, in keinem Land der Erde. Denn die ungebremsten Ausbrüche sind im Moment ganz am Anfang und die Bremsmaßnahmen werden ja jetzt ergriffen. Und der einzige Ausbruch, der schon zeitlich vorgeeilt ist, also der chinesische Ausbruch, der war ja stark gebremst.
Und man weiß bis heute nicht so ganz genau, ob die Zahlen, die jetzt aus China reintröpfeln, ob das überhaupt akkurate Zahlen sind. Das habe ich Ihrem Podcast bei NDR Info entnommen, dass jetzt da schon sehr kritisch auf die Zahlen geguckt wird. Stimmt das denn wirklich? Haben Sie das wirklich hinbekommen, da so die Bremse reinzutreten, dass Italien jetzt eigentlich China kurz davor ist zu überholen, was die Fallzahlen oder gar die Sterblichkeit angeht? Ne? Kann man mit in China damit rechnen, dass das wirklich jetzt weiter stagniert und dann sogar sinkt?
Nein, damit rechne ich nicht. Also ich gehe davon aus, dass es jetzt wieder steigt und dass es wieder anzieht. Und man muss ja sagen, also China ist ja ganz stark gelobt worden und die Weltgesundheitsorganisation hat sich nicht so recht an China herangetraut. Bis Anfang Februar hat die WHO noch gesagt, die Chinesen, die machen das so toll, die schaffen das, komplett zum Stoppen zu bringen. Wir nennen das hier noch nicht Fake, also Public Health Emergency of International Concern. Wir wollen diese Definition gar nicht in Kraft treten lassen, weil wir sonst die Chinesen vielleicht brüskieren würden. Und auch deswegen hat sich international vielleicht die Wahrnehmung ein bisschen verzögert und verzerrt. Das sah also hoffnungsvoller aus, als man das dachte, weil eben die WHO sich so international positioniert hat. Und was wir jetzt sehen inzwischen, ist etwas sehr Besorgniserregendes in China. Wir sehen jetzt, dass Heimkehrer aus Italien, eine Handvoll, unter Quarantäne gestellt werden in China. Mit dem Hinweis, das soll sich ja in China nicht weiter verbreiten. Und zeitgleich werden dann irgendwie 3 neue Infektionen gemeldet im Land. Das glaubt natürlich jetzt schon niemand mehr. Und man kann aber in dieser Zeit, wo der Ausbruch in China wieder hochfahren wird, weil ja jetzt das Leben dort wieder beginnt, weil die Isolationsmaßnahmen jetzt und die Quarantänemaßnahmen jetzt zurückgefahren werden, da kann man jetzt natürlich wieder einen Monat warten, bis die jetzt Infizierten dann irgendwann sterben und dann wieder die Zahlen hochgehen. Und was man eben nicht so gut verstecken kann, sind Verstorbene. Und ich denke, nach einem Monat wird man sehen, was in China passiert.
Ach, das klingt wahnsinnig apokalyptisch, wenn ich das mal kurz sagen darf. Das klingt leider alles sehr, sehr traurig. Obwohl wir ein Unterhaltungspodcast sind, sind wir auch dafür da, zu informieren. Und mir fehlen ja teilweise die Worte, weil sich das alles wirklich so schwer und so schlimm und traurig auch anhört, jetzt schon. Und dieser Zeitraum, das ist eine Sache, finde ich, wir arbeiten hier mit verschiedenen Zeiträumen. Man redet davon, 2 Monate in Shutdown zu machen, 3 Wochen, 4 Wochen unterschiedlich. Aber ein Virus von so einer Stärke, der wird doch 1-2 Jahre wahrscheinlich auf dieser Erde gravierend Schäden hinterlassen, bis der wirklich eingedämmt werden kann. Mit welcher Zeit oder mit welchem Zeitraum kann man denn wirklich rechnen? Oder haben Sie da noch gar kein, also so gibt es noch gar, also es heißt so in einem halben Jahr oder so, wenn man würde diese Kurve nicht so ansteigen, man würde das alles weiter unten lassen, jeder würde 70% der Menschheit würde, also in diesem Land würden infiziert werden, aber gibt es irgendwo eine Richtlinie, wonach man sich richten kann, bis dieser Virus wirklich vielleicht bekämpft oder eingedämmt ist?
Naja, es ist tatsächlich so, dass irgendwo im Bereich von 70% der Bevölkerung immun sein muss. Und da kann man rechnen, wie lange das dauert, und man kann davon ausgehen, dass es vielleicht ein Jahr dauert oder 2 Jahre in diesem Bereich. Das weiß man einfach deswegen, weil Influenza-Pandemien, die dauern häufig so ein gutes Jahr. Und da weiß man was über die Ausbreitungsgeschwindigkeit. Und man kann über die Ausbreitungsgeschwindigkeit dieses neuen Virus im Moment schon anhand von wissenschaftlichen Studien sagen, dass es wahrscheinlich fast so schnell, aber nicht ganz so schnell wie eine Influenza sich ausbreitet. Und deswegen sage ich eben, also das gute Jahr, das man bei Influenza hat, wird vielleicht so 1,5 bis 2 Jahren bei diesem Virus. Aber das ist auch so im Bereich von Spekulation fast. Und die Frage ist natürlich, was passiert auf dem Weg dahin? Und eine Frage, die im Moment noch gar nicht klar ist, ist, ob diese 70% der Bevölkerung, da sind übrigens auch die Kinder dabei, also man kann sagen, es sind ungefähr 50% der Erwachsenen, die sich infizieren müssen. Kinder haben ja zum Glück sehr milde Verläufe. Man weiß gar nicht, sagen wir mal, diese Hälfte der Erwachsenenbevölkerung, 40 Millionen Deutsche, ob, stimmt nicht, jetzt hab ich auch wieder die Kinder weggelassen, ja, also 30 Millionen, ob die sich alle symptomatisch infizieren oder wie viele von denen sich infizieren, ohne es zu merken. Also die haben vielleicht ein bisschen Kratzen im Hals für eine Woche und dann ist das Kratzen wieder weg und man hat nicht groß drauf geachtet. Solche Verläufe gibt es auf jeden Fall, aber man weiß nicht genau, wie viel das sind, also wie groß der Anteil ist von diesen fast unbemerkten Verläufen. Und das ist natürlich so ein Hoffnungspunkt, wo man sagt, vielleicht sind das ja ganz schön viele, ne, die sich einfach still durchinfizieren.
Kann das auch beim Raucher passieren, dass ein Raucher, der 20 Jahre raucht, trotzdem einfach das still sich infiziert und das nicht merkt? Also ich frage nochmal für einen Freund. Der auch ab und zu mal in seinem Leben ein bisschen gekifft hat. Also hat der trotzdem Chancen zu überleben?
Ja, also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass man da ganz direkt was drüber sagen könnte, aber es ist halt schon so, dass jetzt die beste Zeit ist, mit dem Rauchen aufzuhören.
Auch mit dem Kiffen, mit beidem, ne? Am besten dann, ne? Ja, okay, das habe ich mir auch zu fragen, sorry.
Ich habe noch eine technische Frage, Herr Drosten. Und zwar frage ich mich die ganze Zeit, wie muss man sich das vorstellen als Laie mit den Viren und der Virenmenge? Es gibt zum Beispiel bei HIV die Möglichkeit, wenn man sich da frisch ansteckt und der Virus sich noch nicht ausgebreitet hat, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, das Immunsystem zu stärken und sogar den Virus vielleicht nach kurzer Zeit aus dem Körper zu spülen. Ist das bei dem Coronavirus auch so, also wenn man einer hohen Virenbelastung ausgesetzt ist, dass man dann potenziell eine größere Gefahr hat, angesteckt zu werden, also zum Beispiel für Ärzte und Krankenschwestern oder Pfleger oder Ärztinnen, dass die in einer höheren Gefahr ausgesetzt sind dadurch?
Ja, da kann man schon von ausgehen. Also das ist ja der Grund, warum man sagt, im Moment sind diese Atemmasken knapp am Markt, die sind von überall schon weggekauft worden und darum soll man diejenigen, die verfügbar sind, jetzt mal reservieren für medizinisches Personal, weil die ja den ganzen Tag Patienten ausgesetzt sind und auch in diesem Nahbereich mit den Patienten zu tun haben. Und die werden natürlich eher mal angehustet und können sich eher infizieren und kriegen dann auch eine höhere Virusdosis ab, als jemand, der auf die Entfernung einen Infizierten trifft.
Wie kann ich meiner Mutter ausreden, dass sie morgen noch ins Büro geht? Meine Mutter ist so ein Pflichtbewusstsein und will morgen und übermorgen noch ins Büro gehen. Ich gab gerade einen riesigen Familienstreit bei uns. Ich habe sie angeschrien, ich habe gesagt, es ist dumm und primitiv, morgen noch ins Büro zu gehen. Sie meint, sie sitzt da nur mit 3 Leuten im Büro. Es ist unheimlich wichtig. Können Sie einmal ganz kurz sagen, nur bitte mach's nicht für meine Mutter?
Ich meine jetzt mal, aus einer Infektionssicht würde man natürlich sagen, alles vermeiden, was man vermeiden kann. Gerade die Älteren haben ein sehr hohes Risiko, wenn sie infiziert sind, dass sie auch sterben. Also sehr hoch bedeutet zum Beispiel so in der Alterskohorte von 60 bis 70 Jahren können das 7-8% sein. Das ist extrem viel. Und über 70 könnte es sogar noch ein bisschen mehr sein. Also es kann an die 10% rangehen, je nach Studie. Die Studien sind da so ein bisschen unterschiedlich in ihren Aussagen. Und das ist natürlich erstmal ein Risiko, dem man sich nicht ausgesetzt sehen will. Zumal bei den Verstorbenen, da stehen ja noch andere dahinter, die auch einen schweren Verlauf hatten und fast sterben und dann noch eben die Kurve kriegen. Aber das ist wirklich, man möchte nicht beatmet werden auf der Intensivstation. Das ist ein Albtraum.
Das glaube ich auch, ja. Eine letzte Frage. Könnte es passieren, dass nächste Woche eine Nachricht kommt, wir haben Impfstoff, der Spuk ist vorbei?
Das kann nicht passieren, leider.
Könnte das irgendwann in den nächsten Monaten passieren? Der Spuk ist vorbei, wir haben Impfstoff und könnte das, es gibt keine Chance, dass das passieren könnte. Realistisch gefragt.
Also dazu müsste es einen Impfstoff geben, der in großer Menge zu produzieren ist. Da müsste also eine Firma kommen mit so etwas und der verfügbar ist. Also wo man wirklich sagen kann, es ist eigentlich nur eine Frage von Geld. Es ist kein Technikhindernis mehr dabei. Alle Vorversuche sind gelaufen und man würde dann auf höchster staatlicher Ebene vielleicht so einen Impfstoff akquirieren, indem man zum Beispiel eine deutsche Firma dann so etwas dann hier produzieren lässt oder das wird vielleicht in Deutschland dann sogar erfunden. Und dann müsste man das Arzneimittelgesetz außer Kraft setzen oder bestimmte Regularien im Arzneimittelgesetz einfach nicht beachten. Und dann im Prinzip so etwas machen wie eine ganz kleine Vorstudie für die klinische Zulassung und dann die Stufe 2 der klinischen Zulassung ganz groß machen. Dass man also sagt, im Prinzip ist die klinische Studie schon die eigentliche Impfstoffanwendung. Solche Dinge muss man im Moment auch, sagen wir mal, im kleinen Kreis schon mal überlegen, wie man sowas machen könnte, ob es schon so weit wäre und ob es solche Impfstoffe gäbe. Aber im Moment ist das nicht so. Im Moment haben wir nicht die Situation, dass man sagen kann, ach, da muss nur noch der Schalter umgelegt werden und irgendwer muss es bezahlen. So ist nicht die Situation. Es gibt solche Impfstoffe im Moment nicht.
Herr Drosten, erstmal vielen Dank, dass Sie heute Abend noch Zeit gefunden haben, nach einem sicherlich sehr langen Tag zwischen Politik und Wissenschaft und Labor und der eigenen Familie noch Aufklärungsarbeit zu leisten hier bei uns. Wir werden Sie in den nächsten Tagen wahrscheinlich jeden Tag hören. Ich höre Sie seit 14 Tagen bei NDR Info und da sollten Sie auch am besten schön bleiben. Ich habe nur noch eine Frage von einem Hörer, der uns per Instagram geschrieben hat. Und zwar geht es um dieses nicht so einfach vorstellbare Phänomen, warum wir uns jetzt Sorgen machen müssen, wo wir doch in Anführungsstrichen nur 20 Tote haben. Und der bittet explizit nochmal darum, dass Sie mal als Virologe, es könnte auch ein Mathematiker, aber Sie haben natürlich die Anbindung an Ihre Wissenschaft. Können Sie nochmal den Unterschied erklären zwischen linearer Steigung und exponentieller Steigung in diesem Fall und warum es eben extrem bedrohlich ist, wenn jetzt, also in Köln waren es gestern 241 Fälle, was das bedeutet und warum das höchst alarmierend ist?
Naja, wir haben eine Verdopplung der realen Infektionen. Also jetzt nicht das, was man sieht an Meldestatistiken, da sind Artefakte dabei. Aber bei den realen Infektionen haben wir ungefähr alle 6 Tage eine Verdopplung. Das kann man sich mal auf einem Blatt Papier einfach hinschreiben. Dann weiß man eigentlich schon Bescheid. Also das werden sehr schnell dann sehr, sehr große Zahlen.
Christian Drosten von der Charité, der leitende Virologe. Sie kommen aus dem Rheinland, eigentlich sind Sie in Berlin. Und dann so ein dickes Ding. Grüßen Sie Jens Spahn schön und alle, mit denen Sie den ganzen Tag über sprechen und Ihre Mitarbeiter und bleiben Sie gesund. Vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben.
Sie auch, alles klar.
Ja, vielen Dank, ja.
Ciao. Bis dann. Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Ja, das war das Interview und jetzt sind wir nochmal da. Ich sag mal so, seit Montag ist die Schule zu. Seit Montag passieren in meinem privaten Umfeld, ich will jetzt nicht alle Details offenlegen, aber es passieren Dinge, die ich mir nicht habe vorstellen können und ich muss damit irgendwie umgehen. Soll ich mal ein bisschen auspacken jetzt? Also einfach mal, ist ja...
Gerne.
Weil who cares? Jetzt ist eh egal. So. Ich habe gedacht, scheiße, jetzt haben wir hier eine Notsituation. Was machst du denn jetzt? Und die erste wichtige Frage, die man sich beantworten muss, wie kriegst du jetzt den fucking Alltag organisiert? Es gibt so viele neue Dinge, die man in sehr kurzer Zeit erledigen muss. Man hat auf einmal, wenn man Kinder hat, Kinder zu Hause. Ja. Man hat, wenn man keine Kinder hat und ein Vollidiot ist, schleichende, zunehmende Sorge. Also wenn ihr nach diesem Interview bislang gedacht habt, mega geil, ich gehe morgen im Park eine Oma anhusten, spätestens jetzt ist der Punkt, wo man sich sagt, okay, vielleicht soll ich mal eine Nacht drüber schlafen und vielleicht ist das keine gute Idee, vielleicht soll ich relativ schnell zu einem anderen State of Mind kommen. So, es gibt viele Dinge, die man gleichzeitig erledigen muss, es gibt viele Dinge, die man organisieren muss und ich würde jetzt mal heute noch nicht über praktische Dinge mit dir reden, sondern ich habe mir was vorgenommen.
Was? Noch nicht Salzgemüse. Ich dachte, du holst noch mal die Salzgemüse-Story raus.
Nein, erstmal habe ich mir seit Freitag schreibe ich mir jeden Tag auf, was ich zu essen mache und was ich koche. Einfach nur just for fun. Weil ich nichts, irgendwas, weil ich meinen Kopf beschäftige. Ich will jetzt will ganz, was ganz Ernstes, nicht Lustiges. Und zwar, was glaubst du, wer von uns beiden ist der mutigere Typ?
Oh, es kommt auf die Situation drauf an.
Das glaube ich nämlich auch.
Ich glaube, wir haben beide in gewissen, es kommt darauf an, es gibt Sachen, da hast du vielleicht mehr Courage und Sachen, wo ich vielleicht mutiger bin.
Weil ich stell mal vor, wir sind jetzt...
Und manchmal sind wir auch gleich mutig.
Ja, oder manchmal sind wir auch gleich und nicht mutig. Aber stell dir mal vor, wir wären ein Paar und sind jetzt noch nicht so lange zusammen und müssten jetzt in einer Wohnung zusammenhängen, weil wir nicht mehr raus dürfen. Stell dir mal vor, wie viele neue Beziehungen jetzt anfangen, darüber sich Gedanken zu machen, ob das vielleicht der richtige Mensch ist, mit dem er da jetzt die Zeit in der Wohnung verbringt. Und viele haben vielleicht auch gar nicht mehr die Wahl. Und deswegen, weil wir jetzt wahrscheinlich öfter miteinander sprechen, würde ich das gerne mal vorher mal diese Rollenverteilung klar machen, wie wir jetzt eigentlich zueinander, also was ist das jetzt eigentlich? Machst du jetzt Panik und oder mache ich Panik? Oder holen wir uns gegenseitig runter?
Ich glaube, wir machen das ist das Problem.
Haben wir denn überhaupt Panik? Wir müssen
uns gegenseitig runterholen, weil ich habe
Hast du denn Panik?
Bisschen, ja. Panik ist das falsche Wort. Ich habe großen Respekt davor und ich schränke mein Leben gerade ein und ich habe keinen Bock, das zu kriegen. Ich habe keine Lust auf diesen Virus.
Ja, aber ich denke mir so, das zu kriegen, vielleicht hattest du das schon und hast es auch schon an 5 Omas weitergegeben, ohne das zu wissen. Du weißt das ja nicht.
Das glaube ich nicht.
Das weißt du nicht. Wenn der Dr. Drosten sagt, dass ein großer Teil die Symptome nicht bemerkt, aber trotzdem virulent die Dinger durch die Gegend schleudert, das möchte ich nicht ausschließen. Ich war in den letzten Monaten so viel in der Welt unterwegs. Ich habe so oft beim Chinesen gegessen, beim Amerikaner gegessen, beim Engländer gegessen. Ich war in Holland, ich war in Österreich, ich war überall unterwegs. Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit, habe ich das Ding wahrscheinlich auch schon durch die Gegend geschleudert. Und ich finde diesen ersten Leitsatz ganz geil. Habe ich letztens gelesen. Man soll sich nicht so verhalten, als müsste man sich davor fürchten, dass man sich ansteckt, sondern man muss sich so verhalten oder sollte sich so verhalten, auch für die eigene geistige Gesundheit, als würde man andere Leute nicht anstecken wollen. Also, dass man nicht die ganze Zeit rumläuft und sich die Hände 80 Mal am Tag wäscht, weil das geht voll auf die Haut, Alter. Ich habe mir so oft am Anfang die Hände gewaschen. Jetzt habe ich raue Hände und denke so, okay, Alter, ist doch auch irgendwie ehrlich gesagt... Ich bin jetzt so lange in der Wohnung hier und hänge hier rum.
Hast du dir so Desinfektionshygiene-Liquid und sowas gekauft?
Nein, habe ich nicht.
Oder hast du das immer zu Hause sowieso?
Habe ich nicht. Ich habe eine Flasche Sacrotan mal irgendwie geschenkt bekommen nach einem Besuch im Artemis. Als treuer Kunde. Weil man es benutzen kann als Desinfektionsmittel und wenn man mal richtig was Wildes ausprobieren möchte. Und das, ehrlich gesagt, aber warum, wofür? Das Effektivste ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe als Laie, einfach zu Hause bleiben. Einfach zu Hause bleiben, nur rausgehen, wenn es nötig ist und sein Leben umstellen und in den abgesicherten Modus fahren. Und je eher ich das hinbekommen habe, desto entspannter lebt es sich. Das Schlimme ist, glaube ich, die Umgewöhnung. Und die Umgewöhnung in allen Ebenen, wirtschaftlich, privat, räumlich, das ist alles echt heavy. Und ich habe...
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir fällt das gar nicht so auf, dass die Supermärkte leerer sind. Bei Feinkostkäfer sind die Regale noch voll.
Genau. Also komisch. Die Quittenmarmelade und das leckere brasilianische Litschi-Gelee, das ist alles noch da. Ja, klar. Nee, aber darum geht das ja nicht. Und ich kann das auch verstehen, Leute, ganz ehrlich, dass ihr euch das Mehl kauft und sowas oder die Trockenhefe oder sowas. Aber mal ganz ehrlich, wollt ihr jetzt wirklich Brot backen? Wenn du jetzt anguckst, wie wir in Italien ist uns ein bisschen trauriger in unserer Zeit voraus. Da gibt es die Läden, das ist alles rappelvoll. Und das ist die Infrastruktur, die am Laufen gehalten wird. Und ich habe ehrlich gesagt, das haben wir letzte Woche schon gesagt, der Laumann, der Gesundheitsminister in NRW, diese bollerigen, dicken CDU-Politiker, wo man immer gedacht hat, ach Mensch, ja, das ist ein doofer Typ, das ist ja uncool und so. Ich bin so froh, dass wir gerade so eine langweilige Politikwelt haben, dass die Leute so... dass das so langweilige Typen sind und dass wir keine Wichser und Idioten haben wie Boris Johnson, die irgendwie jetzt irgendwelche Sachen ausprobieren oder irgendwelche Spieler sind, sondern dass wir unsere langweiligen, doofen deutschen Politiker haben. Ich fühle mich gerade richtig gut betreut. Also jetzt mal ohne so... Ich wüsste nicht, wie es besser ginge, ehrlich. Willst du da so einen Macker haben, der jetzt wie Macron von
Krieg geht? Haben die Engländer... Sag mal, haben die Engländer nicht eine andere Methode, dass die sich jetzt alle das Virus gegenseitig zuschanzen und das anders irgendwie überstehen wollen, indem die jetzt auf diese Methode setzen, das nicht zu verschleppen?
Ja, ich weiß nicht.
Also habe ich gelesen, oder?
Das ist ein Irrglaube. Ich habe so ein leichtes Pfeifen im Ohr von dem Interview mit Dr. Drosten. Ich würde jetzt ungern in den nächsten Wochen jeden Tag hier neue Spekulationen in die Welt pusten.
Ja, ja.
Und auch so halb. Wir sollten Halbwissen und Falschwissen auch nicht verbreiten. Und das ist das Runterfahren.
Ich muss auch noch über das Interview ein bisschen nachdenken. Und generell schwirren mir gerade viele Sachen im Kopf. Aber eine Sache fällt mir gerade ein. Stell dir mal vor, du wirst heute nach 30 Jahren oder nach 20 Jahren aus dem Knast entlassen und denkst, geil, Freiheit. Und dann gehst du auf die Straße. Es ist nichts.
Shoutout an Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski. So hattet ihr euch das wahrscheinlich auch nicht vorgestellt. Liebe Grüße. Ja, oder stell dir mal vor, heute Big Brother, dem Big Brother-Kandidaten, wird mitgeteilt, dass sich die Welt um sie herum gerade in ein gigantisches Big Brother-Haus verwandelt.
Ey, die sind am sichersten im Haus, die weil sie vor dem Ausbruch des Virus, glaube ich, da schon reinkommen.
Und die Kameraleute mit den ungewaschenen Frikadellengriffeln, die da irgendwie da durch die Glasscheiben da irgendwie ihre Frikadellenluft verbreiten. Das sind die einzigen, die da irgendwie ein bisschen Einfluss drauf nehmen. Eigentlich sollte man die da mal drin lassen, wie in einer Truman-Show oder sowas, aber auch irgendwie ethisch nicht zu vertreten. Ja, aber, ach, ja, Mann, aber.
Das war so ein schweres Interview mit dem Dr.
Und morgen Drosten, bei NDR Info gibt es wieder ein Interview und es ist jeden Tag schwer und das sollte man sich jeden Tag anhören. Es ist nun mal so. Das was nützt denn nichts? Es nützt nichts. Was willst du machen?
Und trotzdem weiß ich auch jetzt schon, wenn wir diese Krise alle überstanden haben, falls wir sie alle überstehen, wenn die Menschheit das übersteht, dann wird Sat 1 keine
Menschheit
Woche,
das.
Hör mal zu! Ja, lass mich doch mal so reden. Ja. Dann wird Sat 1, also wenn dieser Virus vorbei ist oder sich eingedämmt wurde, dann wird Sat 1 sofort den Film drehen, der Virologe. Das weißt du jetzt schon. Das weißt du, dieser Film, der eine Virologe, er muss die Menschheit retten. Und kämpft privat um die Liebe einer Frau oder irgendein Film. Und ich weiß genau, dass das alles kommen wird. Genau wie man dann auch dann, und das wird dann gespielt von Armin Rohde,
der Virologe. Nicht Armin Rohde. Und Dr. Drosten wird gespielt von Florian genau. David Fitz, würde ich sagen. Ich habe ihn ja gerade gesehen im Bild. Mhm. Florian David Fitz oder Matthias Schweighöfer, aber nur wenn sich die Haare tönt. Dunkel.
Oder, was auch sein kann, ist dann, also, kennst du das auch, da war doch dieser Typ Sully, der hat doch diese Maschine gelandet.
Ja, von Tom Hanks.
Auf dem Hudson River. Ja. Und man denkt inzwischen, dass Tom Hanks die Maschine
genau.
Da, also weil dieser Film so, und so wird es dann auch sein später mit dem Schauspieler, dass man denkt, der hat dann.
Matthias Schweighöfer hat uns alle gerettet und zwar, was Dr. Drosten ja macht, der macht nichts anderes als tagsüber forschen, dann wahrscheinlich irgendwie noch Kinder aus der Kita abholen, mit dem Fahrrad zwischen Jens Spahn, Bundespräsident, Charité hin und her fahren, sich über die Leute ärgern, die im Mauerpark irgendwie sich gegenseitig die Arschlöcher lecken, liebe Grüße an Mozart, und denken, der Virus trifft sie nicht, und abends versuchen irgendwie noch bei Anne Will oder Maischberger die Leute wachzurütteln, dass sie möglichst schnell in den abgesicherten Modus fahren, damit die Scheiße uns hier nicht so derbe erwischt. Darum geht's ja eigentlich. Dass die Scheiße einen nicht so derbe erwischt. Jede nicht geschüttelte Hand ist eine Oma, die überlebt. So ist es einfach. So einfach ist es.
Ach Jan, das werden jetzt spannende Wochen. Hast du Bock, dann jeden Tag zu moderieren?
Ich sag dir das, morgen werden wir nicht mit Dr. Drosten reden. Wir reden mit Dr. Drosten exakt einmal am Anfang. Und jetzt wissen wir, it's dead serious. Dead serious. Armin Laschet hat heute gesagt, der Knuddelbär, der ehemalige Medienminister von Nordrhein-Westfalen, der jetzt versehentlich Ministerpräsident.
Es geht um Leben und Tod.
Es geht um Leben und Tod. Es geht wohl um Leben und Tod. Geht's aber eigentlich immer. Also jetzt nur ein bisschen akuter und ein bisschen, geht's auch beim Klimawandel. Das ist nur 40 Jahre und nicht 4 Monate. Oder 4 Wochen oder 4 Tage, sondern ein bisschen länger. Aber es geht immer um Leben und Tod. Leben ist tödlich. Und jetzt, ich muss auch sagen, muss ich mit Jens Spahn, Markus Söder hat das, glaube ich, gesagt, jetzt kommt es so ein bisschen auf den Charakter an. Jetzt kommt es so ein bisschen darauf an, wie wir so gebaut sind und was wir so sind. Und das Erste, was mich total geärgert hat, worüber ich seit Montag eigentlich mit dir reden wollte, eigentlich wollte ich das morgen erst ansprechen, das Erste, was, glaube ich, total wichtig ist, nicht zurückzugucken. Niemandem Fehler vorzuhalten. Niemand weiß, was morgen ist. Niemand weiß, was morgen ist. Und heute zu sagen, hättest du gestern mal besser gemacht, bringt niemandem was. Leck mich im Arsch, es nützt kein Murren und kein Knurren. Das ist das Kreuz des Lebens. Morgen ist besser. Immer. Es nützt nichts. Du kannst dich über gestern ärgern.
Es sieht aber auch, dass die Dummschwätzer immer ruhiger gerade werden. Ja.
Und wie wenig einen die AfD noch nervt, weil man genau weiß, dass die jetzt einfach runtergespült werden mit der Klospülung der Geschichte, weil die einfach da keine Antworten drauf haben, nie irgendwelche Antworten drauf hatten und weil es nie darum ging, Dinge gemeinsam zu machen, sondern immer Leute auszugrenzen. Und das Einzige, wie man das jetzt hinbekommt, ist, niemanden auszugrenzen, sondern alle mit einzubeziehen in dieses Ding. So ist es doch. So, genug Pathos. Dafür gibt es den Bundespräsidenten, genug Wissenschaft, dafür gibt es Dr. Drosten morgen bei NDR Info. Wir machen morgen Kochrezepte, wie man seine Kinder so schlägt, dass das Jugendamt nicht komisch guckt, wenn man mal kontrolliert wird wegen Corona-Test. Was man tun muss, ich würde mich wahnsinnig, es gibt viele Leute, die echt anfangen, sich 80 Mal am Tag die Hände zu waschen, die jetzt mit ihren Neurosen alleine sind. Ich weiß nicht, ob das was bringt, uns was zu schreiben. Bei Instagram lese ich alles durch, was ich kann. Und guck mir die Lage an, bei Twitter können wir uns austauschen und zumindest öffentlich. Ich versuche so viel zu lesen, wie es geht, Olli auch. Und morgen nehmen wir das mit, was nach dieser Sendung bleibt. Und wenn ihr im Ausland seid und nicht zurückkommt, dann drücken wir die Daumen, dass das klappt, dass ihr Verwandte habt mit FaceTime oder Skype oder Zoom oder was weiß ich, wenigstens, und dass ihr bald mit den Leuten zusammen seid, die wichtig sind. Genau. Und für jeden Anflug einer kleinen Panikattacke, die wir jetzt ausgelöst haben, entschuldigen wir uns. Wir fangen das morgen ein und wir versuchen morgen noch schlauer zu sein als heute. Bis morgen. Und wir sind vielleicht morgen auch ein bisschen kürzer.
Morgens gibt es wieder mehr Gags.
Ja, morgen gibt es mehr Gags. Ich wollte mit Herrn Dr. Drosten eigentlich gerade noch dieses, ich habe so leckere belgische Pralinen mir geholt, weil die waren komischerweise nicht ausverkauft. Mhm. Ich wollte eigentlich mit ihm anstoßen und mir so eine Meeresfrucht hier mit ihm gemeinsam reinschieben. Aber es war nicht der Moment für Witze. Kann ich auch verstehen. Morgen vielleicht mehr und wenn nicht, dann ist das eben so. Seid nett zueinander und schlaf gut und oder kommt gut durch den Tag und hört NDR Info, und Dr. Drosten ist morgen in seinem Podcast, ist er viel fröhlicher als bei uns. Der war ganz ernst gerade bei uns. Der ist viel
Und hört mal genau, und auf Radio 1 könnt ihr jetzt noch nachhören, die Metal Hardrock Sänger, die Sendung mit Olli Schulz, Hardrock für Anfänger. Ja. Da gebe ich die größten Tipps, was Hardrock angeht. Ah,
okay. Und wenn ihr geile Filmtipps habt, für uns würde ich jetzt würde ich die wirklich gerne mal gebrauchen. Ich habe alle geilen Sachen schon geguckt. Ich habe schon angefangen, The Office zu gucken, habe aber leider nach 10 Minuten wieder angefangen, Push-Mitteilungen zu lesen und war abgelenkt. Ich glaube, ich sollte das Handy nicht so oft in die Hand nehmen in den nächsten, weil es ändert sich jetzt nicht so viel, glaube ich.
Das nervt sowieso. Dieses ewige immer Aktualisieren von Neuigkeiten und so, damit musst du aufhören. Du musst mal einen Film wieder genießen, Jan. Ja. Dann verstehst du auch mal so, was an Parasite so geil ist.
Ja, und jetzt Parasite, mega geile Idee, Parasite, mega geil, guter Film, nicht für diese Tage, nee. So, komm, lass uns einen Stecker ziehen.
Ich gebe euch trotzdem auch mal, ich werde die Tage jetzt auch mal meine Geheimlisten hier öffnen mit den Filmen, die ich eigentlich nicht mit anderen Leuten teilen will.
Wollen wir unsere Netflix-Passwörter auch noch mit den Leuten teilen?
Knaller hier raushauen. Ja, ey, Pornhub ist in Italien gerade kostenlos, da muss man sagen, Respekt an Pornhub. Ja.
Liebe Grüße. So, komm, bis morgen. Wir sind jeden Tag wieder da und morgen sind wir kürzer, besser drauf. Und aber so ist es. Es nützt ja nur nichts. Alle Wünsche werden klein, gegen den zu Hause zu sein. Tschüss.
Tschüssi.